Ruhe bitte!
Du hörst Bildungsnotiz.
Herzlich willkommen bei Bildungsnotiz. Mein Name ist Hanna und in der heutigen Folge möchte ich gerne eine neue Perspektive auf Schule werfen. Gemeinhin oder umgangssprachlich kommt bei dem Wort Schule vielleicht eher das Bild in den Kopf, dass es dort Unterrichtshandeln gibt und Lehrpersonen einen Lernprozess für Schülergruppen gestalten. Und heute soll mal eine neue Perspektive erworben werden auf Schule, nämlich Schule als Organisation. In dem Sinne, dass die professionelle pädagogische Arbeit eingebunden ist in bestimmte Rahmenbedingungen und in einer Organisation stattfindet. Dafür freue ich mich und begrüße recht herzlich den Experten für heute, Herrn Professor Dr. Harm Cooper vom Arbeitsbereich Weiterbildung und Bildungsmanagement an der Freien Universität Berlin. Sie forschen zum Thema Steuerung und Bildungssystem unter anderem oder Auswirkungen von Lernstandserhebung, sind seit 2006 Professor an der Freien Universität und haben habilitiert zum Bereich erziehungswissenschaftliche Evaluationsforschung.
Das ist richtig.
Die Zielgruppe von diesem Podcast ist ja eher, sag ich mal, die Gruppe angehender Lehrkräfte oder der Praktikerin.
Ja.
Direkt mit der Frage einsteigen, wenn wir heute diese neue Perspektive mal aufzeigen wollen und da durchaus auch theoretische Einblicke gewähren in Organisationssoziologie oder Organisationstheorien. Mhm. Warum sollte sich denn eine praktisch tätige Fachkraft oder Lehrkraft mit organisationssoziologischen Ansätzen zur Einrichtung Schule befassen?
Oh, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Es ist ein interessantes Thema. Und wenn es um die praktischen Fragen geht, ist die einzelne Schule, die Organisation Schule natürlich das unmittelbare Umfeld, in dem gearbeitet wird und an dem es auch eine ganze Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten natürlich für die Arbeit gibt. Und da, Sie hatten das eben in Ihrer Anmoderation angesprochen, die Perspektive auf Schule häufig die auf Unterricht ist, wird man feststellen müssen bei einer entsprechenden organisationstheoretischen Ausrichtung, dass auch Unterricht eine Form von Organisation ist und dass Unterricht eine Reihe von organisatorischen Voraussetzungen hat. Und die mitzugestalten, liegt natürlich im Verantwortungsbereich von Lehrerinnen und Lehrern.
Bevor wir konkreter vielleicht auf die Schule und auch auf die Wirkmöglichkeiten von einzelnen Lehrkräften kommen, gerade was den Bereich Schulentwicklung angeht, würde ich mal mit Definitionsfragen anfangen. Und zwar ganz allgemein, wenn man in Duden schaut, dann ist Organisation auch irgendwie ein recht schillernder Begriff, der sowohl für das Organisieren von Abläufen gebraucht wird, als auch für Strukturen oder die Beschaffenheit von etwas oder auch für den Zusammenschluss oder das Sich-Zusammenschließen, um bestimmte Interessen zu vertreten. Mhm. Wie könnte man denn diesen Organisationsbegriff definieren? Was wäre eine Arbeitsdefinition?
Ja, also man kann sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben. Also ich glaube, man macht es sich gedanklich am einfachsten, wenn man davon ausgeht, dass in Organisation ist ja eine Form der Struktur, das ist richtig, der Strukturierung von Kommunikation, eine bestimmte Form des sozialen Zusammenhalts. Und ich glaube, der einfachste Zugang ist, legt man sich darüber, dass man sich die Vorstellung macht, dass bestimmte Aufgaben, die sehr anspruchsvoll sind, nicht von einzelnen Personen erledigt werden können, sondern dass es dazu der Organisation bedarf, also einer strukturierten Zusammenführung unterschiedlicher Leistungen, Voraussetzungen, Vorbereitungen, auch unmittelbare gemeinsame Arbeit. Und in diesem Sinne kann man vielleicht erstmal Organisation vielleicht tatsächlich fassen als eine strukturierte Arbeit oder Auseinandersetzung mit bestimmten Zielen, Zwecksetzungen, die allein nicht zu leisten sind.
Und wie könnte man, wenn man das jetzt mal am Beispiel Schule belässt, wie könnte man den Begriff Organisation von Institution abgrenzen, was, glaube ich, umgangssprachlich nicht immer trennscharf betrieben wird? Wie wird das in der Theorie gefasst?
Man findet es sogar, dass es auch in der häufig in den Sozialwissenschaften wird es eigentlich recht klar getrennt, aber das ist in den Erziehungswissenschaften wird es häufig nicht klar getrennt. Eine Institution ist nach meiner Auffassung weiter gefasst. Zur Institution gehören im Grunde genommen alle Formen der gewohnheitsmäßigen oder routinisierten, des gewohnheitsmäßigen oder routinisierten Verhaltens. Und man braucht dafür nicht unbedingt zu bemühen, eine Vorstellung von einer besonderen Formalisierung dieses Verhaltens, sondern auch eine Familie, in der es ja sehr stark routinisiert, ritualisiert zugeht, häufig im Verhalten, und die wenig formalisiert ist, ist eine Institution. Und von Organisationen sprechen wir sozialwissenschaftlich, wenn es sich eben um stärker formalisierte Kontexte handelt, die auf ganz bestimmte Voraussetzungen der Beteiligung, der Mitgliedschaft setzen und sehr, sehr konkrete Erwartungen eigentlich an das Verhalten innerhalb eines organisatorischen Kontextes haben, sehr viel stärker fokussiert sind auf einzelne Zwecke, Zielsetzungen. Das ist, denke ich, eine brauchbare, vielleicht auch für Praktiker brauchbare Unterscheidung. Ich würde sagen, dass Institutionen Umwelten von Organisationen sind und Institutionen so etwas wie umfassendere gesellschaftliche Regeln des Verhaltens, des Zusammenlebens abbilden und Organisationen eben einzelne sehr, sehr stark in ihren Leistungen und Aufgaben fokussierte Einrichtungen sind innerhalb institutioneller Kontexte.
Das heißt, wenn man das auf den Kontext Schule beziehen würde, die Idee von, sprechen wir von einer Organisation, wenn wir von der Schule XY sprechen und wenn man von Schule als Institution spricht, eher vielleicht die Idee, Bildungsprozesse, ja. Lernprozesse auf ja. eine bestimmte Art und Weise zu
Das ist richtig. Naja, also das ist, man kann sagen, die Institutionsschule ist das Umfassende, ohne dass man eine konkrete Einrichtung meint, also die Schule um die Ecke oder die Goethe-Schule oder welche auch immer. Da würden wir dann von einer einzelnen Organisation sprechen, einer einzelnen Einheit oder Einrichtung, wobei es natürlich auch in der institutionellen Umwelt von der einzelnen Schule Organisationen gibt, nicht? Also eine Schuladministration, auch Schulpolitik, sind natürlich Organisationen, die wiederum bestimmte institutionelle Anforderungen auch an die einzelne Einrichtung der Schule herantragen. Einrichtungen der Qualitätssicherung beispielsweise, die im Moment eine große Rolle spielen, sind organisiert und stellen eine Umwelt für die Einzelschule dar, nicht? Also da finden sich unterschiedliche Formen von Organisationen, wobei die Organisation der einzelnen Schulen doch eben ja relativ ähnlich ist, aber darin bildet sich eben auch gerade ab, dass es bestimmte institutionelle Erwartungen gibt, wie eigentlich eine Schule aussieht, dass es dort verschiedene Klassenstufen gibt, dass es eine bestimmte Art des gruppenbezogener Lernprozesse gibt, dass es eine bestimmte Leitungsstruktur gibt zwischen Schulleitung und Lehrerschaft, bestimmte Formen der Einbindung von Schülern, von Eltern. All das sind dann natürlich organisatorische Aspekte, die doch stark ähneln und denen sich die einzelnen Schulen stark ähneln und die natürlich eine Widerspiegelung der institutionellen Erwartungen oder Regeln sind, in denen sich Schulen bewegen.
Wie hat sich denn, wenn man jetzt, also der Versuch oder Schule als Organisation zu fassen, ist ja jetzt nicht schon etwas, was seit jeher passiert, sondern irgendwie auch eine recht neue Bewegung. Das heißt, dieser Organisationsbegriff kommt ursprünglich eher aus der Soziologie. Was sind denn dort, vielleicht können Sie dann historischen Abriss über verschiedene Organisationstheorien geben oder Entwicklung auch, wie Organisationen beschrieben werden. Klassischerweise denke ich, wenn ich an Organisationen denke, immer noch an dieses, was man vielleicht als bürokratische Einrichtung betiteln würde, mit strengen Hierarchien und formulierten Positionen, Aufgabenbeschreibungen, die doch ein bisschen starr und staubig wirken.
Ja. Also nun ist es ja so, dass historisch die Einrichtung der Schule schon immer Organisation war. Man kann das vielleicht in den Formen des Unterrichtens, da bin ich nun kein, weil ich kein Bildungshistoriker bin, bin ich dann nicht unbedingt Experte für dieses Gebiet, aber wir haben Formen des Unterrichtens, die historisch sich eher auch so etwas wie Einzelunterricht entwickelt haben, nicht? Also hauptsächlich in, sagen wir mal, gesellschaftlichen, in einer gesellschaftlich leitenden Schicht, in einer Elite, adeligen Elite, hat es Einzelunterricht gegeben und zunehmend dann auch die Erwartung, dass Unterricht etwas auch für die breiten Volksmassen sein könne und als Angebot oder auch als Erwartung natürlich an die breiten Volksmassen gerichtet ist. Und damit ist ein Organisationsproblem entstanden oder eine Aufgabe, die organisatorisch zu lösen ist. Wie strukturiert man das zeitlich? Wo stellt man überhaupt die Angebote zur Verfügung? Und dann eben auch, wie organisiert man Lehr-Lernprozesse für größere Gruppen? Also insofern ist das Thema Organisation gar nichts Neues. Aber ist es richtig, dass es nicht, zumal aus der Erziehungswissenschaft, nicht akzentuiert als organisationstheoretisches Thema behandelt worden ist? Und das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass die Organisationstheorie selbst sich erst sehr spät mit Schulen befasst hat und Modelle von Organisationen zunächst dominant waren, die, sagen wir mal, schwer anwendbar auf Schule zu sein schienen. Also Sie sprechen an das Modell Bürokratie. Das ist richtig. Also wenn man so etwas wie einen Anfang von Organisationstheorie sucht, historisch, dann wird man zunächst auf Bürokratietheorien stoßen, von Max Weber formuliert, also so in den 1920er Jahren, also fast 100 Jahre alt. Und diese Theorien sind sehr stark an preußischer Verwaltung. Das ist ein Vorbild. Also tatsächlich Staatsverwaltung, aber auch eine Verwaltung und eine zunehmende Form oder zunehmend dominant werdende Form von Arbeitsorganisation in der Industrialisierung. Das sind dort eigentlich die Vorbilder, die für dieses Bürokratiemodell den Ausschlag gegeben haben. Und immer dann, wenn die Bürokratietheorie Anwendung oder in, sagen wir mal, als Reflexionsmöglichkeit für Schule genutzt worden ist, dann doch so unter der Feststellung, nein, das ist nicht passend, weil man eben das sehr stark bezogen hat auf Vorstellungen eben eines pädagogisch gestalteten Unterrichts, der eben nicht industrialisiert oder bürokratisch sein sollte, oder wenn, dann hat man eben diese Bürokratietheorie eher zur Kritik genutzt, um eben kritisch sich auseinanderzusetzen mit einer angeblich bürokratisierten oder industrialisierten Schule, was sicherlich teilweise auch der Fall war. So, das ist, wenn man so will, immer die Schwierigkeit gewesen in der Bürokratietheorie oder in der Rezeption der Bürokratietheorie, wobei man ganz klar sagen muss, dass die Organisation der Schule immer bürokratische Elemente hatte und auch jetzt bürokratische Elemente hat. Also man muss sich nur einmal eine Schuladministration anschauen.
Was wären da so Beispiele?
Wenn Sie an die an so etwas wie die Verrechtlichung der Schule denken oder daran denken, dass öffentliche Schulen größtenteils in staatlicher Trägerschaft sind, damit auch rechenschaftspflichtig sind in einer gewissen Weise gegenüber dem Staat, ihre Mittel aus dem Staat bekommen, dass die Lehrerbildung verstaatlicht ist, dann sind das natürlich Aspekte der Schulorganisation, die auch stark bürokratische Züge einfach tatsächlich in der Administration haben, nicht? Oder stellen Sie sich einen Einschulungsvorgang vor oder auch die Fragen der Ausgestaltung von Lehrplänen sind Dinge, die eben sehr stark reglementiert sind auch oder zu denen es Reglementierungen gibt, die in Teilen auch bürokratisch exekutiert werden. Das muss also, ich sage das eigentlich völlig neutral, weil ich auch finde, dass die Schule ist eine der größten Institutionen, die wir in unserer modernen Gesellschaft haben. mit etlichen Millionen Schülern in Deutschland, die Tag für Tag in die Schule gehen. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber ich würde mal schätzen, dass sich das irgendwo in der Größenordnung zwischen 15 und 20 Millionen Schülern bewegt. Und solch einen Apparat, um das mal in diese Terminologie auch reinzubringen, kriegt man eigentlich innerhalb einer modernen Gesellschaft gar nicht anders als mit bürokratischen Mitteln ins Laufen. Da muss Geld fließen, da müssen Gebäude entstehen. Also um mal nur wirklich die basalsten Grundlagen zu nehmen. Und das hat natürlich immer auch etwas mit Bürokratie zu tun. Nicht? Eine Schülerverwaltung, eine Verwaltung der Beschäftigten dort. Und insofern würde ich die Bürokratie dort immer sehr viel wohlwollender unter dem Aspekt betrachten, die ermöglicht auch, dass es Schulen gibt. Die Frage ist immer, wie stark sie als Bürokratie Einfluss auf das pädagogische Geschehen nimmt. Aber Sie wollten noch ein bisschen Überblick haben, auch zu den theoretischen Ansatzpunkten. Es hat dann tatsächlich in der Organisationssoziologie eine Reihe von Entwicklungen gegeben, die sich insofern kritisch mit der Bürokratietheorie auseinandergesetzt haben, weil sie gesagt haben, das ist zwar ein Modell von Organisation, es deckt aber gar nicht alle Formen und Erscheinungsformen von Organisation ab, die wir kennen. Organisationen sind nicht immer in diesem Sinne einer, sagen wir mal, stark industrialisierten Fabrik oder einer stark formalisierten Verwaltung Organisationen, sondern es gibt auch sehr viel flexiblere Formen der Entscheidung von Organisationen. Organisationen haben auch immer so etwas wie ein, wie soll man sagen, eine Vermittlungsaufgabe hin zu den in Organisationen Tätigen. Und da kommt so etwas wie ein menschlicher Faktor mit im Verhalten in Organisationen zu tragen. Menschen werden nicht zu Maschinen in Organisationen. All das hat in Entwicklungen von Organisationstheorien Berücksichtigung gefunden. Zum Teil eben in Fragen, wie gestaltet sich arbeitsbezogene Interaktion, also die unmittelbare Begegnung zwischen Menschen in Organisationen. Das ist eine Diskussion, die unter dem Begriff oder in der Gruppe der Human Relations Ansätze eine Rolle gespielt hat. Dann hat es eine sehr starke organisationsbezogene Forschung gegeben in der Frage, wie variieren eigentlich beispielsweise gerade von Formalisierung, von Hierarchisierung, von Kontrolle in Organisationen. Und man hat gefunden, dass es eben gar nicht einheitliche Formen gibt, sondern dass das sehr, sehr variabel ist und dass es etwas mit Aufgaben zu tun hat, die Organisationen haben, dass es etwas mit Größe zu tun hat. Und dass das sehr viel zu tun hat eben mit diesen institutionellen Umwelten. Auch dort gibt es einen Strang organisationssoziologischer Forschung, der in der Erziehungswissenschaft sehr stark diskutiert wird unter dem Begriff des Neoinstitutionalismus. Also Neoinstitutionalismus ist eine soziologische Richtung, aber es ist eben gerade dieser Strang in der Erziehungswissenschaft sehr stark aufgenommen worden, weil er eine andere Interpretation für die Formalisierung von Organisationen anbietet, als dieser kritische Blick, der immer ein bisschen argwöhnt, dass Bürokratisierung, wenn man so will, eine eben starke Mechanisierung und Industrialisierung der Tätigkeiten mit sich bringen würde. Nämlich die Idee des Neoinstitutionalismus ist, dass die bürokratischen Elemente von Schule eher etwas mit der Umwelt zu tun haben. Dass es eben eine Umwelt von Institutionen gibt, die bestimmte bürokratisch formulierte oder kommunizierte Erwartungen an Schulen haben. Eben die Beispiele, die ich da eben brachte, kann man schon übernehmen. Die Zuweisung von Geld an Schulen. Die Erwartungen an die Qualifikation von Lehrern, die Übernahme von so etwas wie einem Lehrplan. Das sind Dinge, die werden eben bürokratisch an Schulen herangetragen. Und dadurch gibt es natürlich eine bestimmte vereinheitlichende äußere Form der Organisation Schule, die eben auch diese bürokratischen Züge trägt. Also jede Schule hat eine Verwaltung, und teilweise auch recht große Verwaltungen, in denen das am deutlichsten wird, aber auch in der Tätigkeit der Schulleitungen und der Lehrerinnen und Lehrer. Also wenn ein Klassenbuch geführt wird, ist es im Grunde genommen Bürokratie. Und die, also ne, damit auch die ganze Dokumentation eigentlich von pädagogischen Prozessen. Und was das interessante, die interessante Auflösung eigentlich dieses Verhältnisses in diesem neoinstitutionalistischen Strang ist, ist zu sagen, ja, das ist auf der einen Seite eben ein Aspekt, den Schulen in ihrer Struktur aus der Umwelt übernehmen. Aber diese Struktur prägt, wenn man so will, nicht vollständig das Handeln innerhalb der Organisation, sondern es gibt so etwas wie eine, also man könnte vielleicht etwas landläufig sagen, so etwas wie Freiräume des Verhaltens innerhalb von Schulen, die ausgestaltbar sind, die eben gerahmt werden durch solche Bürokratien, aber nicht vollständig definiert werden. Und genau das finden wir auch vor in Schulen. Und teilweise eben, auch so kann man das wenden, durchaus durch Bürokratie geschützt, dass der ich sag mal unmittelbare Verantwortungsbereich von Lehrerinnen und Lehrern, da würde ich immer sagen, das ist Unterricht, dass dieser unmittelbare Verantwortungsbereich eben ausgestaltet wird in der Verantwortung von Lehrerinnen und Lehrern, und dass es in eben auch den bürokratischen Rahmungen, also beispielsweise Schulgesetzen, durchaus auch eben einen Schutz dieser Freiräume gibt, dadurch, dass es beispielsweise so etwas wie eine Methodenfreiheit für Lehrerinnen und Lehrer gibt und die sie eben selbst wählen können, wie sie ihren Unterricht didaktisch gestalten, wie sie ihn curricular gestalten, nicht. Also da gibt es wiederum in Bezug auf Themen oder überhaupt Fächer und auch Unterrichtsziele, fachbezogene Unterrichtsziele, gibt es starke institutionalisierte Vorgaben und Erwartungen. Ja, aber insofern ist es immer eine Frage der Kombination von Elementen der bürokratischen Gestaltung und Elementen der, ich würde bei Schulen sagen, professionellen Gestaltung oder Gestaltung in professioneller Verantwortung.
Könnte man in diesem Sinne sagen, dass Schulen irgendwie eine besondere Form von Organisation sind, gerade durch einerseits sozusagen dieses Element, was stark verrechtlicht ist oder bürokratisiert, und andererseits, gerade wenn es um die unmittelbare Interaktion auch geht, die pädagogische, viel Autonomie?
Ja, also es gibt tatsächlich in der schulpädagogischen Diskussion, finden Sie das so, also die Schule als besondere Organisation, gibt es einen Zeitschriftenaufsatz, ich meine von Hans-Günther Rolf, der genau diesen Titel trägt. Also die Diskussion gibt es. Nun könnte man mit ein bisschen Distanz sagen, naja, irgendwie ist jede Organisation eine besondere. Also auch, was weiß ich, eine Tankstelle oder eine Bombenspule oder was auch immer, ist in irgendeiner Weise eine besondere Organisation. Also ich weiß gar nicht, ob man das für eine bestimmte Form von Organisation reklamieren kann, aber man kann mal gucken, was die Besonderheiten von Organisationen sind, auch von der Organisation Schule sind im Vergleich zu anderen. In der Tat trifft man da auf ein paar Dinge, von denen man denken könnte, na, die findet man wahrscheinlich in anderen Organisationen so schnell nicht wieder. Also es ist tatsächlich dieses Verhältnis, dass Schule eben eine sehr starke institutionelle Umwelt hat, also stark verrechtlicht ist, der staatlichen Aufsicht unterliegt. Das tun alle Schulen. Da gibt es hin und wieder mal in öffentlichen Diskussionen Missverständnis in Bezug auf Privatschulen. Auch Privatschulen unterliegen der staatlichen Aufsicht. Und diese Aufsicht wird im Wesentlichen ausgestaltet durch die jeweiligen Landesgesetze für Schule und dann eben von den entsprechenden Behörden exekutiert. Und das sind Behörden, also das ist tatsächlich eine stark auch dann bürokratische Struktur, die in einer hierarchischen Position gegenüber der einzelnen Einrichtung, der einzelnen Schule steht. Also die Schulen haben sich, wenn man so will, diesen Aufsichtsregeln zu fügen, haben auch überhaupt keine Spielräume, was beispielsweise die Einwerbung eben von Geld, doch es gibt schon gewisse Spielräume, aber was die Einwerbung von oder die das Einnehmen von öffentlichem Geld angeht, nicht. Das ist an ganz klare Regeln gebunden, die was mit Schülerzahlen zu tun haben und so weiter. So, und das ist eben die eine Seite, diese sehr stark administrierte. Und dann gibt es eine andere Seite, die professionalisierte, die pädagogische Arbeit oder die eben Planung, Ausführung, Evaluation von Unterricht, die in der Verantwortung von professionellen Lehrkräften ausgeübt wird. Und es gibt tatsächlich in der Organisationssoziologie auch Modelle der professionellen Organisation. Und wenn wir einen Formtyp suchen sollten für die besondere Organisation Schule, dann würde ich sagen, das sind professionelle Organisationen, die eben dadurch, dass sie die Ausübung der Tätigkeit selbst eben nicht vollständig strukturieren, determinieren, vorgeben, sehr starke Rahmenbedingungen setzen und innerhalb dieser Rahmenbedingungen Möglichkeiten der Ausgestaltung in individueller Verantwortung, aber auch in Verantwortung der Lehrerkollegien an Schulen beziehungsweise der Schule. Also da wird es tatsächlich auch eine organisatorische Verantwortung, die beispielsweise darin ihren Ausdruck finden kann, dass Schulen sich eigenständige Programme geben, bestimmte Schwerpunktsetzungen vornehmen, auch im Rahmen der Vorgaben ihre Curricula spezifizieren, Formen des Unterrichts, da gibt es mit Sicherheit die größten Spielräume, Formen des Unterrichts freisetzen, also dass man so etwas wie eine 45-Minuten-Taktung des Unterrichts hat, ist zum Beispiel keine starke Vorgabe. Da gibt es Spielräume, das auszugestalten, also so etwas wie eine zeitliche Gestaltung der Lehr-Lernprozesse umzusetzen. Und auch die Unterrichts oder die Unterrichtsprozesse zu verkoppeln mit außerunterrichtlichen Lehr-Lernprozessen oder Angeboten, gerade in Ganztagsschulen vielleicht auch hin zur Gestaltung von Freizeit oder zur Unterstützung von Lernprozessen. Das sind alles Bereiche, in denen Schulen eben aufgefordert sind, selbst gestalterisch tätig zu werden und auch sehr, sehr große Spielräume dafür haben, das zu tun. Und insofern ist das schon eine richtige Beschreibung mit der professionellen Organisation. Es braucht eben ein professionelles Lehrerkollegium, um solche Prozesse dann auch verantwortlich wahrnehmen zu können. Und wenn man nochmal auf die Besonderheiten schaut, dann liegt sicherlich eine Besonderheit darin, dass Schulen im Gegensatz zu anderen professionellen Organisationen, also ein Krankenhaus würde ich sagen, ist auch eine professionelle Organisation mit ähnlichen Merkmalen, sehr starke äußere Struktur, sehr starke Vorgaben in Bezug auf Rahmungen, aber keine Determination der konkreten Handlung, also im Verhältnis zwischen Patient und Arzt. Dass diese Verbindung zwischen einer einerseits hierarchischen einem hierarchischen Charakter zwischen Lehrer und Dienstherr, üblicherweise eben das jeweilige Land, wenn es zu Verbeamtungen kommt.
Weil die Schulleitung sozusagen nicht diese Weisungsbefugnis hat.
Richtig, also, ja, das ist teilweise gibt es sie, das ist auch in den Landesschulgesetzen in unterschiedlicher Weise ausgestaltet. Die Schulleitungsrollen sind stärker geworden. Aber es gibt keine unmittelbaren Weisungsmöglichkeiten. Nein, es gibt eine sehr starke Autonomie der einzelnen Lehrkraft und auch der Kollegien. Und eben das als zweites Moment. Also die einerseits hierarchische Einbindung, also in einem formalen Sinne, das ist teilweise auch kritisch angemerkt worden, und man kann das auch einfach feststellen sagen, sind Lehrerinnen, Lehrer, irgendwo tauchte mal, ich weiß nicht mehr genau bei wem, der Begriff Unterrichtsbeamte auf, ja, und sind damit natürlich auch nicht nur eine Loyalitätspflicht schuldig, sondern sie sind auch eben Objekt einer staatlichen Schulaufsicht und eingebunden in ein hierarchisches Gefüge von Schuladministration und Schulaufsicht. Und zudem sind sie eben als Professionelle autonom und haben eine sehr starke individuelle und kollektive professionelle Verantwortung. Und dieses Element ist in Schulen schon recht besonders. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass die Lehrer sich eigentlich als Profession nie wirklich stark formiert haben, im Gegensatz zu anderen Professionen. Also ich finde das immer sehr eindrucksvoll, sobald man Diskussionen um, sagen wir mal, Änderungen in der Finanzierung des Gesundheitswesens hat, gibt es eigentlich sehr, sehr klare Äußerungen dazu von Professionsverbänden der Ärzte, die das beziehen auf die Möglichkeiten ihrer Arbeit. Und bei Lehrern findet man so etwas nur in einem, sagen wir mal, sehr eingeschränkten Maße. Das hat was damit zu tun, dass Lehrer Beamte sind und nicht protestieren oder demonstrieren, streiken dürfen. Oder die Lehrer, die Beamte sind. Es gibt ja immer mehr angestellte Lehrer, die streiken dann ja auch. Aber dieses Verhältnis einerseits, wenn man so will, in einem formalen Sinne in ein Autoritätsgefüge eingebunden zu sein, in der Kombination eben mit den starken Autonomieansprüchen und dem Mangel an einer starken professionsbezogenen oder einer starken Repräsentanz der Profession. Das ist schon etwas Besonderes. Das ist, wenn man so will, gar nicht nur eine Besonderheit, wie Sie sehen, nur der einzelnen Schule, sondern eigentlich auch wiederum des institutionellen Umfeldes. Zwar sind Lehrer auch als Profession organisiert, das aber sehr häufig eher in einem, sagen wir mal, gewerkschaftlichen Sinne und weniger in einem professionsbezogenen Sinne. Also das ist etwas, was eine Besonderheit eigentlich des Berufsstandes ausmacht und das spiegelt sich natürlich in der Organisation wieder.
Ich würde gerne da nochmal anknüpfen, genau, nämlich sozusagen in dieser Besonderheit, dass irgendwie eine, ja, ich sag mal, eine Institutionslogik oder also diese Logik von dem bürokratischen Handeln auf dann für Lehrkräfte in der Unterrichtssituation oder in der unmittelbaren Interaktion ja auch auf ein pädagogisches Programm stößt und auf andere Handlungslogiken. Welche Dilemmata ergeben sich denn für Lehrkräfte sozusagen zwischen diesen zwei Systemen oder mit diesen zwei Seiten eines Systems konfrontiert zu sein?
Also das, was immer wieder auch in der organisationstheoretisch inspirierten Literatur zur Schule aufzufinden ist, ist beispielsweise die Auseinandersetzung mit der Benotung von Schülerleistung. Das ist natürlich ganz klar ein organisatorisches Element, das in einem pädagogischen Sinne oftmals kritisch betrachtet wird oder wo es sogar Zweifel gibt, ob das sinnvoll ist, was allerdings dem Auftrag und der Funktion der Schule sehr klar nachkommt, nämlich neben den Aufgaben oder Funktionen der Qualifikation von Schülern auch eine Aufgabe hat, eine Selektionsleistung zu erbringen im Hinblick auf eben spätere anschließende Prozesse der Beschulung, weitere berufliche, akademische Ausbildung, berufliche Chancen. Dazu brauchen wir irgendein Kriterium in unserer Gesellschaft und das Kriterium ist im Wesentlichen Kriterium von Leistung. Das gehört, wenn man so will, in ein weiteres Umfeld der institutionellen Rahmungen, in denen Schulen sich bewegen. Und bildet sich ab in der Benotung von Schülerleistung. Da gibt es sehr häufig, also das, ob daraus Dilemmata entstehen, das weiß ich nicht. Das wird häufig so empfunden, das wird auch häufig so diskutiert. Ich würde das ein bisschen anders fassen. Ich würde sagen, daraus entsteht ein besonderer Anspruch an das pädagogische Geschehen in Schulen. Natürlich eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Fairness-Aspekten, die daran hängen, die etwas mit Fairness der Beurteilung zu tun haben, mit Fairness der anschließenden Chancen zu tun haben. Das sind dann im engeren Sinne didaktische, diagnostische Probleme, die daraus entstehen. Und es entsteht natürlich auch eine, das ist vielleicht im engeren Sinne auch eine pädagogische Anforderung, so etwas wie Lerngelegenheiten nicht vollständig dadurch zu versperren, dass sie eben am Ende als Lernertrag beurteilt werden. Also obwohl das für sich genommen natürlich auch durchaus, sagen wir mal, ein motivierender Faktor sein kann. In einer leistungsorientierten Schülerschaft wird man wahrscheinlich sogar mit Noten Motivation treiben können. Aber man kann natürlich auch mit Noten Motivation zerstören. Und also man muss sich nur mal Diskussionen in Grundschulen bei Elternabenden beispielsweise anschauen in Bezug auf solche Fragen, dann findet man relativ schnell auch die Trennlinie, die liegt dann nämlich dort, wo eher leistungsorientierte oder Kinder leistungsstarker, nein, andersrum Eltern leistungsstarker Kinder eher eine Bereitschaft haben zu sagen, die Noten werden eingeführt, das kann man ja bis Klasse 3 entscheiden an den Berliner Grundschulen, ob benotet wird oder nicht. Und die Eltern von eher leistungsschwachen Kindern sagen, nee, darauf können wir verzichten, beziehungsweise damit wollen wir noch ein bisschen warten. Also da sind natürlich sehr unterschiedliche Erfahrungen, die damit gemacht werden. Und insofern, Lehrer müssen so etwas gestalten und müssen so etwas vermitteln. Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber genau daran kann man auch nochmal sehen, wie sinnvoll das ist, dass eben die Entscheidungsmöglichkeiten für die Ausgestaltung der Verhältnisse in pädagogischer Hinsicht dann tatsächlich vor Ort, wie man im Lehrerjargon immer sagt, gemacht werden und nicht in irgendeiner Weise administrativ vorgegeben sind, sondern dass es dort Entscheidungsspielräume gibt. Es gibt auch andere Punkte, die
als Selbst, Dinge, genau, also Rahmenlehrpläne wurden ja in Berlin sozusagen auch entschlackt, dass eigentlich die Idee des lokalen Aushandels schon in den letzten Jahren stark gemacht wurde.
Ja, das ist schon immer stark gewesen. Also es gibt, das hat den Hintergrund, also das Entschlacken der Lehrpläne, dass es eine stärkere Orientierung an sogenannten Bildungsstandards gibt, also den Lernzielen, die also fachliche Lernziele, die definiert sind, die auch überprüfbar sind, vergleichbar sind durch entsprechende Testverfahren. Und aber auch da wird ein Verhältnis von Rechenschaftspflicht und Autonomie deutlich, nämlich Rechenschaftspflicht der Schule, sagen wir mal, das Bestmögliche zu tun, um hohe Bildungsstandards zu erreichen in fachlicher Hinsicht, und Autonomie in der Frage, auf welchem Wegen wird dieses Ziel erreicht, um das mal einfach auseinander zu dividieren. Also das wären eigentlich die beiden Punkte, das möchte es. Aber dieses Verhältnis zwischen Rechenschaftspflicht und Autonomie ist eben etwas sehr Prägendes für die Schule.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen, wir sind jetzt schon immer wieder an dem Thema vorbeigekommen, was hat sich in den letzten Jahren getan, oder gerade die Bildungsstandards sind ja eine Entwicklung der ersten Jahre der 2000er, die von der Kultusministerkonferenz verabschiedet wurden für die verschiedensten Fächer und immer noch überarbeitet oder neu ausgearbeitet werden für die Oberstufen. Ich hatte es vorhin gesagt, dass Unterricht ja zumeist irgendwie, wenn man an Schule denkt, irgendwie als das Kerngeschäft gilt, und Lehrkräfte, haben Sie eben auch thematisiert, über Freiheiten verfügen, gerade was die Wege angeht und die didaktische Ausgestaltung. Könnte man sagen, dass sich Lehrkräfte so als Einzelkämpfer zu wenig auf die Tätigkeiten so im organisatorischen Rahmen kümmern?
Das ist etwas, was häufig feststellbar ist, kritisiert wird. Es gibt aus der Bildungssoziologie oder der organisationssoziologischen Auseinandersetzung mit Schule von Dan Lorty den Begriff der zellulären Organisation. Also die Schule ist, wenn man so will, in Einzelzellen, in die einzelnen Klassenzimmer differenziert. Das ist natürlich der Ort der, sagen wir mal, professionellen Autonomie oder ein Ort starker professioneller Autonomie. Hat aber auch die Folge, dass so etwas wie Einblicknahme von außen, Austausch eigentlich kaum stattfindet oder nur in sehr, sehr, also man muss es herstellen oder es gibt, wenn man so will, einen ja, möglicherweise informellen Austausch, der vielleicht häufiger bei den Schülern sogar intensiver ist als bei den Lehrern. Also das ist etwas, was natürlich sehr stark auch in die Organisationsform und auch die bauliche Ausgestaltung der Organisation Schule eingeschrieben ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch durchaus eine sinnvolle Form der Organisation, dass man bestimmte Gruppen hat, mit einer bestimmten Gruppengröße arbeitet, dass es ein räumliches Arrangement gibt, in dem gelernt wird. Aber das ist schon wahr, also die Organisation ist da an vielen Stellen auch hinderlich. Also Entwicklungen gehen eigentlich immer stärker dahin zu sagen, wo liegt tatsächlich auf der Ebene der Organisation der Einzelschule Verantwortung für die Gestaltung von Prozessen der Entwicklung von Unterricht, der Qualitätssicherung von Unterricht, des Austauschs von Lehrern. Nun bilden Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch ein Kollegium. Das Kollegium ist stark in den Schulverfassungen oder im Schulrecht. Es heißt immer je unterschiedlich oder in unterschiedlicher Weise, aber so etwas wie Schulkonferenzen, Lehrerkonferenzen sind schon sehr, sehr starke, oder Gesamtkonferenzen sind schon sehr starke Gremien in Schulen, an denen die letztlich auch, sagen wir mal, für die Programme von Schulen und für auch so etwas wie Fragen der pädagogischen Ausrichtung die leitenden Entscheidungen treffen. Oder die zentralen Entscheidungen treffen. Ob sie leitend sind, ist eigentlich eine zweite Frage, weil letztlich der einzelne Lehrer, die einzelne Lehrerin nicht gezwungen werden kann, sich daran zu halten, sondern nur innerhalb eines Lehrerkollegiums ja, Überzeugung, Unterstützung, Kritik erfahren kann und sich dann günstigenfalls darin entwickelt. Aber das ist eigentlich das neben eben der gesamten Rahmung und Ermöglichung von Unterricht, sehe ich darin eine der stärksten Herausforderungen für die Organisation Schule, solche Professionalisierungsprozesse zu ermöglichen, Austausch zwischen Lehrerinnen und Lehrern, gemeinsame Unterrichtsplanung, gemeinsame Unterrichtsreflexion, Auseinandersetzung über die Tests, die die Bildungsstandards überprüfen oder das Erreichen der Bildungsstandards überprüfen. Also um das stichwortartig zu nennen, das sind schon sehr, sehr wichtige Aufgaben auf der organisatorischen Ebene.
Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie können diese Prozesse gestaltet werden? Um das vielleicht nochmal einzuleiten, dass letztlich diese Ansprüche, die Sie gerade genannt haben, auch in den letzten Jahren stark gemacht wurden. Also 2004 hat zum Beispiel die Kultusministerkonferenz auch Standards der Lehrerbildung ausgegeben, wo jetzt nicht mehr nur die Bereiche Erziehen, Unterrichten und Beurteilen die Kernbereiche des Berufs sind, sondern auch das Innovieren und zum Beispiel die Beteiligung an Schulentwicklungsprojekten stark gemacht wird. Das auf der einen Seite und gleichzeitig hatten wir auch das Schulgesetz schon mehrfach angesprochen. Dort zum Beispiel, das wäre jetzt in Paragraph 7, die schulische Selbstständigkeit und Eigenverantwortung stark gemacht wird, wenn es zum Beispiel um Mittelverwendung oder auch Personal, also bis zur Personalauswahl geht. Warum zeigt sich einerseits das Schulwesen irgendwie gerade zu dieser Zeit so reformfreudig und wie lassen sich vielleicht diese Debatten um Schulentwicklung oder auch mehr Autonomie für Schulen unter der Mitwirkung vielleicht auch der mitarbeitenden Lehrkräfte, wie lassen die sich einordnen?
Das ist ein sehr großer Komplex. Also es gibt, zunächst einmal muss man feststellen, dass es eigentlich schon immer Reforminitiativen im Bildungssystem gegeben hat und dass gerade bei Schule die Beobachtung schon immer war, dass Reforminitiativen sehr stark gedacht waren und ausgegangen sind von der einzelnen Schule. Also Reformschulbewegungen sind immer Bewegungen gewesen von einzelnen Schulen, die sich gewissermaßen in teilweise in Opposition, zumindest in Abgrenzung des Regelschulsystems versucht haben zu profilieren. Das ist etwas, was man nach wie vor findet. Also die wenn man so will, Initiative der einzelnen Schule, sich in irgendeiner Weise als besondere Schule mit besonderem pädagogischen Profil und eben gegenüber dem Regelschulsystem zu etablieren. Finden sie eigentlich überall und sowohl historisch als auch regional verteilt. Dass wir im Moment eine sehr starke Reformphase haben, auch die findet man immer wieder, also Schule kommt dort selten zur Ruhe, hat etwas mit den internationalen Leistungsvergleichen, PISA, TIMSS zu tun und den in Deutschland als enttäuschend wahrgenommenen Resultaten.
Das war so um die 2000,
oder? Also, ne, die erste PISA-Untersuchung war 2000, TIMSS war drei Jahre 1997. Mhm. Es hat vorher auch schon Schulleistungsuntersuchungen gegeben, die haben aber nie viel Aufmerksamkeit gefunden. Aber seitdem gibt es eben eine starke politische und öffentliche Resonanz auf die Ergebnisse und dann eben entsprechend auch Reformmaßnahmen. Aber es ist auch ganz klar, dass einige Bereiche, sagen wir mal, sehr reformbedürftig waren. Die Frage der Strukturierung des Schulsystems, also die Gliederung des Schulsystems, die Frage, wann überhaupt ein Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule, also in welcher Klassenstufe das erfolgt, wie lange überhaupt eine Schulzeit bis zum Abitur läuft. All das sind Fragen, die wirklich überprüfungsbedürftig waren. Inzwischen gibt es sehr, sehr viel Forschung dazu. Es gibt sehr viele leistungsbezogene Daten. Es gibt überhaupt eine Leistungsmessung, die Erfolge schulischen Unterrichts in der Breite und auch in Bezug auf einzelne Einrichtungen evaluierbar macht. Und das treibt natürlich Reformen voran. Unter dem Eindruck steht eigentlich deutlich die aktuelle Reformwelle, stark politisch getrieben und motiviert, häufig weniger aus der Einzelschule heraus. Dass man eine Diskussion um Schulautonomie hat, ist älter. Das gibt es eigentlich als kritischen Reflex auf das immer aus der Lehrerschaft heraus etwas beargwöhnte Verhältnis eben zu dem starken Staat und dem hierarchisch übergeordneten Institution, also die Wahrnehmung, dass die einzelne Schule, die Schule in öffentlicher Trägerschaft, staatlicher Trägerschaft, eigentlich eine Behörde ist in einem strikten administrativen Sinne. Daran hat man in der Lehrerschaft auch immer gelitten und hat, wenn man so will, dagegen behauptet, die Anforderungen eben der autonomen, professionellen, pädagogischen Arbeit. Das hat Schübe bekommen mit ersten schulformbezogenen Untersuchungen, also die Gesamtschulevaluation in den 70er Jahren, 80er Jahre noch hinein, haben eigentlich als ein interessantes, wenn man so will, generellen Befund gehabt. Ja, es gibt Unterschiede zwischen den Schulformen in der Sekundarstufe, ganz klar, weil die Schüler nach Leistung selektiert werden. Aber viel, viel stärker und interessanter sind eigentlich noch die Unterschiede zwischen einzelnen Schulen gleicher Schulformen. Und das hat, wenn man so will, eine Aufmerksamkeit auf die einzelne Schule mit sich gebracht als Leistungseinheit oder als Einheit, in der eben auch so etwas wie professionelle Verantwortung, Gestaltung, Reformprozesse getragen werden. Und das wird gemeinhin unter dem Begriff von Schulautonomie diskutiert, also eben mit der Fokussierung auf die organisatorischen Möglichkeiten, die einzelne Schule zu profilieren. Und das geht eben durchaus auch in einem programmatischen Sinn, also so etwas wie Profilbildung, pädagogische Schwerpunktsetzung, Ausrichtung auf eine bestimmte Schülerklientel, das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber gibt es natürlich durchaus auch mit Interessensschwerpunkten oder Leistungsanforderungen, die für bestimmte Bereiche gestellt werden.
Und wenn man das jetzt darauf bezieht, dass wir vorhin von Dilemmata oder von dieser besonderen Herausforderung für einzelne Lehrkräfte spricht, einerseits diese Vorgaben, an die sie sich halten müssen durch das staatlich und hierarchisch organisierte Schulwesen und andererseits der pädagogischen Autonomie im unmittelbaren Unterrichtshandeln, so im Tagesgeschäft. Also in der derzeitigen Diskussion um Schulautonomie, wie diese ausgestaltet werden soll, wie würde sich das dann auswirken auf diese Herausforderung im Lehrerberuf?
Das ist eine eine tatsächlich ganz eigenständige Herausforderung in der Tat. Das lenkt neuerdings den Blick auf die, auf sagen wir mal, auf Lehrer als Experten für Lehr-Lern-Prozesse. Also wenn man so etwas wie eine historische Einordnung hat, dass die Schulautonomie-Diskussion, wie gesagt, Vorläufer hat es immer gegeben, aber sehr stark in den 1980er Jahren geworden ist, dann ist das dort tatsächlich eine Diskussion gewesen, die auf die Schule bezogen war. Und in der aktuellen Diskussion lenken wir sehr viel Aufmerksamkeit auf die Lehrerinnen und Lehrer individuell und als Kollegium. Lehrerinnen und Lehrer als Experten für die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen. Und sie müssen sich natürlich in der Ausgestaltung von Schulautonomie, wobei ich zugeben muss, dass ich gar nicht so ein großer Freund dieses Begriffs bin, sondern eher Ausgestaltung vielleicht der Schule als professionelle Organisation, das wird mir sehr viel besser gefallen, müssen sie sich eben als solche Experten innerhalb ihres Expertenkollegiums entwickeln und bewähren und in die Diskussion stellen. Das ist sicherlich eine neue Anforderung. Also wenn man nochmal dieses Bild, das wir vorhin schon besprochen hatten, aufnimmt, die Schule als zelluläre Organisation mit einer sehr starken Fokussierung auf die individuelle Verantwortung von Lehrerinnen und Lehrern, dann würde man sich unter Aspekten einer sich entwickelnden, selbstkritischen Schule auch die Anforderung stellen, dass eben nicht nur die einzelnen Lehrer, sondern ein Lehrerkollegium sich solchen Aufgaben stellt und damit natürlich in die Diskussion kommen muss über Fragen der Programmgestaltung, der Gestaltung des Unterrichts. Und dafür gibt es, das variiert in der Tat erstaunlich, weil es eben keine starke Anforderung gibt, also eben keine Anforderung in einem, wie auch immer, der durch die Schulaufsicht gedeckten oder sanktionierbaren Sinne, sondern eine Anforderung, die sich aus einem professionellen Ethos heraus ergibt oder vielleicht auch aus der Erwartung dann natürlich eines Lehrerkollegiums, vielleicht auch einer Elternschaft, dass Austauschprozesse stattfinden und dass diese Austauschprozesse der Entwicklung der individuellen und der kollektiven Expertise guttun. Nicht? Also in Fragen beispielsweise, da sind das relativ einfache Fragen, Beurteilung von Leistung. Welche Noten gibt man eigentlich für welche Leistung? Wie stimmt man Unterrichtsinhalte aufeinander ab? Also man muss gar nicht konkret in den einzelnen Unterricht oder in die Klassenzimmersituationen hineingehen, sondern kann eben auch schon Rahmenbedingungen sich anschauen. Wie begründet man Versetzungsentscheidungen? Oder noch viel interessanter natürlich Entscheidungen, bei denen es um Wiederholungen geht, also Klassenwiederholungen. Das sind alles Dinge, die natürlich, also dafür hat es natürlich auch schon immer Lehrerkonferenzen gegeben, aber das sind sicherlich Dinge, die jetzt in der jüngeren Diskussion noch einmal sehr, sehr viel stärker unter der Perspektive stehen, eben der Expertise, die Lehrerinnen und Lehrer dort einbringen.
Welche Best-Practice-Beispiele gäbe es denn, um diesen Wandel zu vollziehen? Also was könnten konkret Lehrerkollegien tun oder was tun vielleicht einige auch schon? Ja.
Also ich würde immer sehr wohlwollend an die Sache, ohne das in der Breite jetzt natürlich zu kennen, weil es gibt unglaublich viele Schulen und Schulen sind dort wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde grundsätzlich immer davon ausgehen oder erstmal, wenn man so will, mit einer positiven Erwartung in das ganze Schulsystem hineinschauen und sagen, naja, also im Wesentlichen passiert doch sehr viel in den Schulen an Entwicklung und Kooperation. Kooperation ist in der Tat eines der Stichworte, das man dort aufbringen müsste. Das sind aber dann, wenn man so will, erstmal eben nur sehr äußerliche Anforderungen, die natürlich dann durch die konkreten Aufgaben und die konkreten lehr-lernbezogenen Aspekte gefüllt werden müssen. Also fachlicherseits kann man das begleiten durch eine sehr starke Fokussierung auf fachdidaktische Inhalte, also Fragen in der Leistungsdiagnostik, Leistungsförderung, Leistungsmotivation in fachlicher Hinsicht oder in Bezug auf das Fachlernen. Das scheint mir ein starker Punkt zu sein. Aber das ist etwas, was eigentlich schon mitgebracht werden muss, im Zuge von Professionalisierung erworben sein muss. Und dann sind Fragen, was kann eigentlich eine einzelne Schule tun? Und eine einzelne Schule kann Gelegenheiten für entsprechenden Austausch oder für eine entsprechende Vorbereitung von Entscheidungen oder auch Rechenschaft von Entscheidungen geben. Lehrerinnen und Lehrer damit stark auffordern, sich eben mit ihren in ihrem Kollegium über solche Fragen auseinanderzusetzen. Und das eben intern tatsächlich auch zu einer organisatorisch starken Anforderung machen. Also beispielsweise indem Lehrerkollegien, wenn sie dann groß genug sind, sich nach so etwas wie einem Fachgruppenprinzip organisieren, dass bestimmte Anforderungen gestellt werden, dass sich Fachkollegien auseinandersetzen, beispielsweise mit Leistungsrückmeldungen aus Evaluationen oder Selbstevaluationsansätze entwickeln, dass sich Fachkollegien Gedanken darüber machen, wie ihr Fachunterricht eingepasst wird in so etwas wie ein schulübergreifendes Curriculum oder zu Nachbarfächern oder vielleicht auch zu ganz anderen Fächern eine Verbindung gezogen wird, um so etwas wie Brückenthemen zu identifizieren, zumal es ja auch immer wieder Brückenthemen gibt, die in Schulen eine Rolle spielen, Sprachförderung beispielsweise. Fragen überhaupt, sagen wir mal, auch der Organisation von Lehr-Lernprozessen oder Lernprozessen in dem Falle auf Seiten der Schüler. Nicht? Das sind natürlich Themen, die quer zum Fachunterricht liegen und die natürlich in einem Lehrerkollegium entwickelt werden können.
Was gibt es denn da für Ansätze? Also Pädagogik und Wirtschaft haben ja durchaus ein einfaches Verhältnis und ist vielleicht etwas verpönt auch im pädagogischen Bereich, sich zu sehr auf die wirtschaftlichen Ansätze zu stützen, was gerade bei den Organisationsansätzen oder Managementansätzen durchaus eine Schwierigkeit ist, das zu übertragen. Aber was könnten sich denn Schulen da zum Beispiel von Unternehmen, die wahrscheinlich schon vor Jahren in diese Richtung geschaut haben, wie kann, ich nenne es mal jetzt auch Teambuilding, auch wenn das Wort für Schule wohl eher Kollegium noch wäre in vielerlei Hinsicht, aber die Frage, wie kann daraus ein solches Team werden, die sich gemeinsam diesen Entwicklungsprozessen stellen?
Ja, also in Schulen würde man von professionelle Lerngemeinschaften, das ist eigentlich ein Begriff, den Sie in der Diskussion finden. Weil eben tatsächlich, da würde ich auch einen deutlichen Unterschied machen, vielleicht leitet das ein bisschen eine Antwort auf Ihre Frage ein, dass ein Team ja zunächst mal eine bestimmte, sagen wir mal, soziale Konstellation anspricht und nicht unbedingt anspricht die Voraussetzungen, die einzelnen Mitglieder eines Teams mitbringen müssen. Das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. In den professionellen Lerngemeinschaften, deswegen fände ich das auch wichtig, dort eben nicht von Teams zu sprechen, sondern eben eher von professionellen Lerngemeinschaften, weil Professionalität wirklich ein sehr, sehr weitreichender Anspruch ist. Nämlich eben, da kommen Experten zusammen, die ein Studium hinter sich haben, die Fachkenntnisse haben in Bezug auf die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen. Und diese Expertise soll eigentlich das verbindende Element sein. So, da würde man jetzt, wenn man auf Unternehmen schaut, würde man wieder gucken müssen, gibt es eigentlich Unternehmen, in denen es eben auch entsprechende Prozesse von Teambildung von Professionellen gibt? Dann könnte man sicherlich Parallelen ziehen. Was ein Unterschied ist, ist, dass wir bei Unternehmen üblicherweise davon ausgehen, dass Leitungsstrukturen sehr viel stärker auch in ihren formalen Entscheidungskompetenzen sind, dass Sanktionsmöglichkeiten andere sind. Lehrer sind im Grunde genommen, zumal solange und wenn sie verbeamtet sind, kaum sanktionierbar in Bezug auf die pädagogischen Leistungen, also nur sanktionierbar in Bezug auf, sagen wir mal, Verfehlungen in einem rechtlichen Sinne. aber nicht sanktionierbar in Bezug auf ihre Leistungen als Lehrer. Davon gehen wir in Unternehmen schon aus, dass es Möglichkeiten der Sanktion gibt. Also über Bezahlung oder überhaupt im Zweifelsfalle das Druckmittel von Entlassung.
Die Forderungen gibt es ja durchaus auch für Schulen, ne? Arbeitgeberverbänden oder Schule und Wirtschaft.
Es gibt auch durchaus das Experimentieren damit. Also es hat in den USA gibt es hinlänglich Erfahrungen mit Performance-Related Pay, die Bezahlung, das Gehalt von Lehrerinnen und Lehrern wird abhängig gemacht von den Leistungen der Schüler in standardisierten Leistungstests. Ich kann sie jetzt nicht, wenn man so will, im Detail deklinieren, aber die Erfahrungen damit sind eher schlecht, weil was passiert? Die erforderlichen, sagen wir mal, Solidaritätsgrundlagen in einer professionellen Gemeinschaft gehen dadurch flöten. Und die sind etwas sehr, sehr Wichtiges in einer Konstellation, in der der Output-Faktor, also die Schülerleistung, nicht ausschließlich von der Leistung der Lehrerinnen und Lehrer abhängen, sondern von sehr, sehr vielen anderen Dingen auch. Und gerade das ist auch sicherlich einer der Anlässe dafür, hier eben von der professionellen Arbeit zu sprechen. Professionelle müssen auch Mechanismen haben, um Scheiternsfälle bewältigen zu können. Nicht? Also der Schüler, der eben trotz aller Bemühungen trotzdem am Ende den Dreisatz nicht verstanden hat oder was auch immer da gerade Unterrichtsgegenstand ist. Und auch das muss bewältigbar sein und nicht als Versagen auf oder nicht in erster Linie als Versagen auf den Professionellen zurechenbar sein. Aber es muss eine Reflexionsmöglichkeit geben, in der sich Professionelle darüber unterhalten, ob man es denn anders und hätte besser machen können, um ähnliche Scheiternsfälle vielleicht in Zukunft zu vermeiden oder vielleicht auch im konkreten Fall noch was nacharbeiten zu können. Und das macht einen riesen Unterschied aus, ob eben für solche Möglichkeiten Raum gegeben wird oder nicht. Und insofern ist das ist im Grunde genommen auch schon, wenn man da jetzt wieder die Parallele zu den Unternehmen aufbaut, die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich mit der Leitung? Also eine Leitung kann in einem Unternehmen, in dem es sehr stark um standardisierte Prozesse geht, natürlich auch stark mit Weisungen arbeiten und mit der Erwartung, dass bis in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Prozesse abgearbeitet sind oder überhaupt einem bestimmten Prozess gefolgt wird. Und in professionellen Organisationen allgemein und Schulen eben auch, hat das eine andere Funktion, sondern sehr viel stärker einen, motivierend wäre zu schwach, aber schon eine Anforderung stellen, sich eben in diese Prozesse der Reflexion hineinzubegeben, gleichzeitig natürlich mit der Möglichkeit, zeitlich, räumlich, mit, sagen wir mal, auch Ressourcenthemen das zu tun. Aber es ist nicht in diesem starken Sinne abforderbar, dass am Ende ein konkretes Produkt oder die Abarbeitung eines konkreten Prozesses erwartet werden kann. Mit Prozessen vielleicht teilweise schon, weil man natürlich erwarten kann, dass es so etwas wie Ergebnisse einer solchen Diskussion gibt, die beispielsweise in einer Gesamtkonferenz mal vorgestellt werden oder in Form eines Vorschlags für ein Schulcurriculum oder den Beitrag eines bestimmten Faches für ein Schulcurriculum vorgestellt werden. Aber das sind in Bezug auf das konkrete Ergebnis offenere Prozesse. Nicht? Aber man kann natürlich auch an dieser Stelle Ergebnisse einfordern und damit Rechenschaften auch innerhalb von Organisationen einfordern. Das ist sicherlich in Unternehmen an vielen Stellen stärker. Aber auch da bewegen sich Schulen eigentlich in Richtung eben gestärkter Leitungsstrukturen oder eines veränderten Verständnisses von Schulleitungen, nicht? Also die eben solche als Initiatoren solcher Prozesse, aber eben nicht nur im Sinne der Ermöglichung, sondern auch im Sinne der Einforderung von nennen wir das ruhig Rechenschaftspflichten aus dem Lehrerkollegium, solche Prozesse gestalten.
So, dass man da durchaus von pädagogischem Management sprechen könnte, was sich deutlich abgrenzen lässt vom klassischen Management-Ansätzen.
Ja, also Management pädagogische. Ich würde das auch nicht pädagogisches Management nennen, weil man nicht in das Missverständnis reinrutschen sollte, dass das Management als solches pädagogisch ist. Also pädagogisch sollte das Verhältnis, aber auch immer nur in dem Maße, wie das angemessen ist, das Verhältnis der Lehrer zu den Schülern sein. Von einem Schulleiter würde ich nicht erwarten, manchmal ist es sicherlich der Fall, dass es so, dass man es auch in einer gewissen Weise sein muss. Aber ich würde von einer Schulleitung nicht erwarten, dass sie sich gegenüber ihrem Lehrerkollegium pädagogisch verhält, sondern eben als Leitung verhält. Und deswegen würde ich nicht sagen pädagogisches Management, sondern Management einer pädagogischen Organisation oder einer Organisation mit pädagogischen Zielsetzungen oder so etwas. Das könnte man sagen. Und dann ist eben zu überlegen, mit welchen Instrumenten man dort arbeiten kann. Und die Instrumente sind mit Sicherheit in erster Linie welche der Unterstützung. Aber es sind dann eben auch durchaus welche der Einforderung von Begründungen dafür, weshalb überhaupt etwas wie gemacht worden ist, bis hin auch zu starken Aufforderungen, die etwas, also wenn ich würde zum Beispiel von einer Schulleitung immer erwarten, dass sie sich Rückmeldungen von standardisierten Leistungstests, den sich inzwischen sicherlich alle Schulen zu unterwerfen haben, oder fast alle Schulen zu unterwerfen haben, dass eine Schulleitung sich das anschaut und bei zumindest wiederholten, starken, negativen Leistungsergebnissen bei bestimmten Lehrern dort aktiv wird. Und
aktiv dann aber nicht im Sinne von Sanktionen, sondern sozusagen mit
unterstützend. Also zunächst mal unterstützend. Ja. Ne? Also wenn man so will, immer dort mit einer förderlichen Attitüde, das würde ich auch erwarten, im Hinblick auf die Frage, ob etwas besser sein wird. Aber das wird auch in Unternehmen nicht anders sein, dass man natürlich zunächst einmal schaut, ob man eigentlich Verhältnisse verbessern kann und damit eben eine Leistungsfähigkeit herstellt. Aber letztlich würde man sich natürlich auch vielleicht auch gerade in Schulen dann wünschen, dass natürlich auch Konsequenzen gezogen werden und Konsequenzen natürlich durchaus so aussehen können, dass über, sagen wir mal, eine Veränderung eines Aufgabenspektrums nachgedacht wird oder über angesichts, wenn wir von einem Fall ausgehen, dass einzelne Lehrer fortlaufend schlechte Evaluationsergebnisse haben, auch da geht es natürlich um Schadensbegrenzung. Das wird häufig was sehr schwierig ist für die Profession, auch für die Organisation, Schule und wenn man so will, für das ganze System, ist diese Gedanken an Rechenschaftslegung wirklich konsequent mit aufzunehmen und das auch zu produktiven Prozessen werden zu lassen, weil also in der pädagogischen Tradition eigentlich das pädagogische Handeln eines ist, das als nicht rechenschaftspflichtig in dem Sinne der Rechtfertigung seiner Erträge gilt. Und ich würde das für Schulen nicht gelten lassen. Ich hätte an Schulen schon die Erwartung, ich sage das mal andersrum, dass es in der institutionellen Umwelt von Schulen, also Bildungsstandards, die Überprüfbarkeit von Bildungsstandards eine Diskussion gibt, die eben Ansatzpunkte für eine Rechenschaft in Fachleistungshinsicht sieht. Das ist sicherlich nicht alles, was Schule zu leisten hat, aber es ist ein starker Bereich dessen, was Schule zu leisten hat. Und mir ist nicht klar, warum nicht eine öffentlich finanzierte Institution und in öffentlicher Verantwortung stehende Institution sich dort nicht eben rechtfertigen soll, auch vor Öffentlichkeit.
Ich würde zum Abschluss gerne nochmal eine Frage, die vielleicht für die Praktikerin spannend ist. Jetzt hatten wir gerade über die Rolle der Schulleitung gesprochen, welche die spielen kann, um sozusagen Veränderungsvorhaben oder Entwicklungsvorhaben vielleicht auch voranzubringen und das Kollegium dabei zu unterstützen. Was sind denn Aspekte, die sozusagen eine Person im Kollegium oder welche Erfahrungen gibt es da vielleicht auch aus der Wissenschaft, wie aus dem Kollegium heraus, ich sag mal ganz bottom-up, diese Prozesse auch gestaltet oder angestoßen werden können?
also systematisch kann ich dazu wenig sagen. Die Beobachtung ist, dass es auch Lehrer sind ja zum Glück individuelle Personen und sehr unterschiedlich in ihren Charakteren und Motivationen. Die Beobachtung ist, dass in Lehrerkollegien es natürlich auch sehr unterschiedlich engagierte Personen gibt. Und da, wo ich Kontakte zu Schulen hatte, habe ich eigentlich immer gemerkt, dass, also eine starke Schulleitung ist schon wirklich sehr, sehr wichtig, einfach um Prozesse zu initiieren und auch in, also wenn man so will, einfach so Flammen und am Köcheln zu halten und Themen offen zu halten. Und es braucht auch solche Typen aus den Lehrerkollegien hinaus. Sehr häufig hängt das an einzelnen Personen oder kleineren Gruppen von Personen, die sich engagieren und ja einfach Energie aufbringen, um Themen, aus welchen Gründen auch immer, voranzubringen. Und das muss in einer bestimmten Weise miteinander korrespondieren. Ob das viel mit Bottom-up zu tun hat, bin ich mir immer gar nicht so sicher. Also es sollte ein Lehrerkollegium und auch eine Schulleitung offen sein für Signale, die aus der vom Bottom kommen, und sollte Dinge aufnehmen können und sollte sich vielleicht auch einfach, also eine Schulleitung, offensiv interessieren für das, was passiert. Und offensiv interessieren heißt unter Umständen, sich auch mal einen Unterricht anzugucken. Dafür gibt es keine Routinen. Unterrichtsbesuche des Schulleiters sind im Grunde genommen ein Signal für einen Krisenfall oder für eine formale Versetzung, die ansteht. Aber eigentlich ist das eher, also das ist eine Sanktion. Wenn der Schulleiter im Unterricht sitzt, dann ist man gewissermaßen angezählt und hat, dann stimmt was nicht. Und also ich würde das auch ungut finden, wenn, weil ich da viel zu viel Respekt hätte vor eben dem Erfordernis auch an eben Autonomie der Gestaltung der konkreten Situation, wenn so etwas unangemeldet passiert. Aber ein Schulleiter muss schon mal zu einem Lehrer gehen können und sagen, ich würde morgen eigentlich mal gerne mitkommen, würden wir das mal angucken, was du da machst. Das aber nicht in der Attitüde, jetzt, ich will mal kontrollieren, wie du deinen Unterricht machst, sondern eher in der Attitüde, ich interessiere mich dafür, wie du das machst und habe da irgendwie dieses oder jenes gehört, zeig doch mal her. Also als Eröffnung von Reflexionsmöglichkeiten, die nicht mehr der Lehrer nur aus seiner eigenen Erfahrung und Erinnerung herausspeist, sondern die eben auch kollegial angeboten wird. In diesem Sinne sollte es dort Offenheit geben. Bei diesen ganzen Diskussionen um Bottom-up wird eigentlich immer, gibt es sehr viel Idealisierungen davon, was eben aus diesem Verständnis heraus, es ist eine sehr stark individuelle pädagogische Praxis gibt, wo ich auch immer sagen würde, bleibe ich schon mit dabei, das bleibt auch eine sehr, sehr starke individuelle Verantwortung, aber gleichwohl hat eben auch die Organisation Schule ihr Recht in oder ihre Anforderungen in bestimmte Zielerwartungen hinein und da sollten Lehrer, Kolleginnen und auch einzelne Lehrer auch durchaus, wenn man so will, Orientierung dran nehmen. Also ich kann mir das schlecht vorstellen, um das mal irgendwie auf eine Spitze zu treiben, dass sich einzelne Lehrer kritisch gegenüber Bildungsstandards stellen, als konkretes Steuerungsinstrument, kann ich verstehen. Halte ich auch nicht für kritisch. Ich würde mir immer wünschen, dass es, weil ich es eigentlich für ein gutes Instrument halte oder ein leistungsfähiges Instrument halte, dass es darüber Auseinandersetzungen gibt. Wenn sich allerdings einzelne Lehrer hinstellen würden und sagen würden, nein, also so etwas wie ein Prinzip des fachgebundenen Lernens, muss man nach Schulform unterscheiden, aber jetzt nehmen wir mal einen Sekundarschullehrer, der sagen würde, eigentlich sind fachbezogene Zielsetzungen für eine Sekundarschule verzichtbar, dann würde ich denken, würde zumindest meinem Verständnis der Einrichtung nicht mehr entsprechen und würde, sagen wir mal, gesteigerten Diskussionsbedarf hervorrufen in Bezug auf den Zweck, den Schule haben soll. Auch die Vergleichbarkeit, die Ergebnisse, die einzelne Schulen erbringen. Am Ende laufen die Jugendlichen aus den Schulen heraus mit Zeugnissen, die vergleichbar sein sollen, die de facto über Lebenschancen entscheiden. Und insofern muss es da ein Mindestmaß an Koordination geben, Und das ist bottom-up nicht zu erreichen in einem so komplexen Gefüge. Deswegen würde ich immer sagen, ja, das muss, wenn man so will, eben im Zuständigkeitsbereich der professionellen Autonomie oder der schulischen Autonomie muss das ausgestaltet, aber auch deutlich begrenzt bleiben. Nicht? Und deswegen, wenn man so will, immer die Rückkopplung über die jeweilige Leitung, über das Kollegium, letztlich über die Schuladministration. Das ist schon ein wichtiger Kontrapunkt dafür.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Ich hoffe, wir haben es so weit runtergebrochen, dass es auch für Nicht-Erziehungswissenschaftler Ihnen verständlich war.
Und das hoffe ich auch.
Ich glaube, die... Ja, also ich halte es für eine sehr bereichernde Perspektive. Durchaus Schule mit all den Herausforderungen, welchen sich eine Organisation stellen muss, zu betrachten. Ja. Und ich sage mal, dieses Spannungsfeld nicht zugunsten einer Seite aufzulösen, sondern zu schauen, wie das Verhältnis fruchtbar gestaltet werden kann. Dann danke ich Ihnen, Herr Dubois, für das Gespräch.
Sehr schön.
Das war Bildungsnotiz. Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen bitte melden.